Wir lesen aus 1. Mose 43. 1. Mose 43. Die Hungersnot aber drückte das Land. Und als verzehrt war, was sie an Getreide aus Ägypten gebracht hatten, sprach ihr Vater zu ihnen: Zieht wieder hin und kauft uns ein wenig Getreide. Da antwortete ihm Juda und sprach: Der Mann schärfte uns das hart ein und sprach: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, es sei denn euer Bruder mit euch. Willst du nun unseren Bruder mit uns senden? So wollen wir hinabziehen und dir zu essen kaufen. Willst du ihn aber nicht senden, so ziehen wir nicht hinab. Denn der Mann hat zu uns gesagt: Ihr sollt mein Angesicht nicht sehen, euer Bruder sei denn mit euch. Israel sprach: Warum habt ihr so übel an mir getan, dass ihr dem Mann sagtet, dass ihr noch einen Bruder habt? Sie antworteten: Der Mann forschte so genau nach uns und unserer Verwandtschaft und sprach: Lebt euer Vater noch? Habt ihr auch noch einen Bruder? Da antworteten wir ihm, wie er uns fragte: Wie konnten wir wissen, dass er sagen würde: Bringt euren Bruder mit herab? Da sprach Juda zu Israel, seinem Vater: Lass den Knaben mit mir ziehen, dass wir uns aufmachen und reisen und leben und nicht sterben, wir und du und unsere Kinder. Ich will Bürge für ihn sein. Und das ist jetzt der neue Sprachgebrauch, der da plötzlich unter den Brüdern Josefs kommt. Ich will Bürge für ihn sein. Von meinen Händen sollst du ihn fordern. Wenn ich ihn dir nicht wiederbringe und vor deine Augen stelle, so will ich mein Leben lang die Schuld tragen. Und zum ersten Mal das Thema der Schuld angesprochen. Denn wenn wir nicht gezögert hätten, wären wir wohl schon zweimal wiedergekommen. Da sprach Israel, ihr Vater, zu ihnen: Wenn es denn so ist, wohlan, so tut's und nehmt von des Landes besten Früchten in eure Säcke und bringt dem Mann Geschenke hinab, ein wenig Balsam und Honig, Harz und Myrrhe, Nüsse und Mandeln. Nehmt auch anderes Geld mit euch und das Geld, das ihr obenauf in euren Säcken wiederbekommen habt, bringt auch wieder hin. Vielleicht ist ein Irrtum da geschehen. Dazu nehmt euren Bruder, macht euch auf und geht wieder zu dem Manne. Aber der allmächtige Gott gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er mit euch ziehen lasse euren anderen Bruder und Benjamin. Ich aber muss sein wie einer, der seiner Kinder ganz und gar beraubt ist. Da nahmen sie diese Geschenke und das doppelte Geld mit sich, dazu Benjamin, machten sich auf, zogen nach Ägypten und traten vor Josef. Als Josef sie sah mit Benjamin, sprach er zu seinem Haushalter: Führe diese Männer ins Haus und schlachte und richte zu, denn sie sollen zu Mittag mit mir essen. Und der Mann tat, wie ihm Josef gesagt hatte, und führte die Männer in Josefs Haus. Sie fürchteten sich aber, weil sie in Josefs Haus geführt wurden, und sprachen: Wir sind hereingeführt um des Geldes willen, dass wir in unseren Säcken das vorige Mal wiedergefunden haben. Man will auf uns eindringen und über uns herfallen und uns zu Sklaven machen und uns die Esel nehmen. Darum traten sie zu Josefs Haushalter und redeten mit ihm vor der Haustür und sprachen: Mein Herr, wir sind das vorige Mal herabgezogen, Getreide zu kaufen. Und als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke auftaten, siehe, da war eines jeden Geld oben in seinem Sack mit vollem Gewicht. Darum haben wir es wieder mit uns gebracht, haben auch anderes Geld mit uns hergebracht, Getreide zu kaufen. Wir wissen aber nicht, wer uns unser Geld in unsere Säcke gesteckt hat. Er aber sprach: Seid guten Mutes, fürchtet euch nicht. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben in eure Säcke. Das ist ein interessanter Hinweis, dass schon der Verwalter von Josef so ein klares Gotteszeugnis gibt und erinnert an den lebendigen Gott der Familie Jakobs. Euer Geld habe ich erhalten, und er führte Simeon zu ihnen heraus. Von dem war bisher gar nicht mehr die Rede und das Schicksal war wie vergessen. Und er führte Simeon zu ihnen heraus und brachte sie in Josefs Haus, gab ihnen Wasser, dass sie ihre Füße wuschen, und gab ihren Eseln Futter. Sie aber richteten das Geschenk zu, bis Josef mittags käme, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Als nun Josef ins Haus trat, brachten sie ihm das Geschenk ins Haus, das sie mitgebracht hatten, und fielen vor ihm nieder zur Erde. Er aber grüßte sie freundlich und sprach: Geht es eurem alten Vater gut, von dem ihr mir sagtet? Lebt er noch? Sie antworteten: Es geht einem Knecht, unserem Vater, gut, und er lebt noch. Und sie verneigten sich und fielen vor ihm nieder. Und er hob seine Augen auf und sah seinen Bruder Benjamin, seiner Mutter Sohn. Das war ja die Rachel, die ganz besonders innig geliebte Frau von Jakob. Die starb im Straßengraben von Bethlehem, wo heute noch das Grabmal ist in Erinnerung an die Rachel, wo die schwangeren Mütter Israels immer hingehen und beten. Und er sprach: Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir sagtet? Und sprach weiter: Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder. Und er suchte, wo er weinen könnte, und ging in seine Kammer und weinte daselbst. Und als er sein Angesicht gewaschen hatte, ging er heraus und hielt an sich und sprach: Leg die Speisen auf. Und man trug ihm besonders auf und jenen auch besonders und den Ägyptern, die mit ihm aßen, auch besonders. Denn die Ägypter dürfen nicht essen mit den Hebräern, denn es ist ein Gräuel für sie. Und man setzte sie ihm gegenüber, den Erstgeborenen nach seiner Erstgeburt und den Jüngsten nach seiner Jugend. Darüber verwunderten sie sich untereinander und man trug ihnen Essen auf von seinem Tisch. Aber Benjamin bekam 5-mal mehr als die anderen und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Und weil da eine kleine Panne war bei der Überspielung unseres Bandes, werden wir sehen, wie wir jetzt den Anschluss kriegen auf die alte Originalkassette. Und ich hoffe, dass der Übergang jetzt funktioniert. Seiner Mutter Sohn und sprach: Ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr mir sagtet? Und sprach weiter: Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn sein Herz entbrannte ihm gegen seinen Bruder, und er suchte, wo er weinen könnte, und ging in seine Kammer und weinte daselbst. Und als er sein Angesicht gewaschen hatte, ging er heraus und hielt an sich und sprach: Leg die Speisen auf. Und man trug ihm besonders auf, und jenen auch besonders, und den Ägyptern, die mit ihm saßen, auch besonders, die mit ihm aßen. Denn die Ägypter dürfen nicht essen mit den Hebräern, denn es ist ein Gräuel für sie. Und man setzte sie ihm gegenüber, den Erstgeborenen nach seiner Erstgeburt und den Jüngsten nach seiner Jugend. Darüber verwunderten sie sich untereinander. Und man trug ihnen Essen auf von seinem Tisch. Aber Benjamin bekam 5-mal mehr als die anderen. Wisst ihr, da war ich 6 Jahre alt, in der großen Hungerzeit 1946. Deshalb habe ich die Geschichte so geliebt. Und sie tranken und wurden fröhlich mit ihm. Ich habe etwas Nettes erlebt. Vorhin hat eine Frau angerufen aus Korntal und gesagt: Heute ist ein besonderer Tag. Und er hat gesagt: Vor 25 Jahren ist was Tolles passiert. Ich erinnere mich gar nicht. Er sagt: Heute vor 25 Jahren, da kam ein Anruf. Die waren in Rumänien, die lieben Wallners von Korntal. Und ich erinnere mich noch, der Heinemann hat damals einen Staatsbesuch gemacht in Rumänien. Und die Wallners hatten sehr große gesundheitliche Probleme mit ihrem Sohn. Und ich hatte ein schlichtes Brieflein, wie man so macht, an den Heinemann geschrieben. Das ist nicht meine Art, ich habe in meinem Leben sicher nie mehr an den Bundespräsident geschrieben. Aber habe geschrieben: Können Sie bei Ihrem Staatsbesuch nicht probieren, diese Familie rauszubekommen? Wann war das jetzt? Vor 5 Jahren war Ceausescus Hochzeit und so weiter. Und die haben binnen weniger Stunden das Land verlassen können. Und es war einfach wieder schön, das so zu erleben und den Dank von einem Menschen zu hören, weil ich habe es auch wieder so ganz vergessen gehabt, dass das so jetzt 25 Jahre her ist. Und die Frau sagt: Wir vergessen es nie. Das Wunder unseres Lebens. Wenn so man in so einem Terrorregime lebt, binnen weniger Stunden man seine Koffer packen kann und die ganze Familie da friedlich ausreisen. Im richtigen Flugzeug. Offiziell mit Pass und allem. Fertig. Weil das machen die als bei Staatsbesuchen, wenn so Akte der Menschlichkeit. Und da dachte ich, es gibt doch viele Wunder Gottes in ihrem Leben. Kennen Sie auch solche Wunder Gottes, wo man sagt,
Ich verstehe das bis heute nicht, dass so ein, natürlich kann man sagen, gut, das war der Brief, ne, dass Gott es schafft, dass in den viele tausend Briefen, die so Bundespräsidialamt kriegt, plötzlich der Brief rausgesucht wird und die rauskommen und so weiter. Und man erlebt auch einfach viele Erfahrungen mit Gott. Merkwürdig, dass wir so schnell das wieder vergessen, und es war mir heute einfach eine Freude, so wieder an sowas erinnert zu werden. Gott tut mächtige Wunder. Und so ist eigentlich jeder Tag angefüllt mit großen Wundern Gottes. Sie erleben Gottes Wunder in Krankheitsnot, in Berufsnöten, in menschlichen Schwierigkeiten. So ganz herrlich, wie Gott eingreifen kann, auch mit schwierigen Menschen. Aber am tollsten ist doch, dass ihr ganzes Leben eine Lebensführung Gottes ist. Ist es Ihnen klar? Wenn Sie sich in die Hand Gottes hineingeben, aber wie führt Sie Gott? Gott führt sie so, wie er die Brüder Josefs führt. Das heißt, Gott hat manchmal Interesse, in unserem Leben uns was fühlen zu lassen. Und mit dem rechnen wir gar nicht. Das ist heute Abend für mich in der Vorbereitung, ich habe schon gestern mich da hingesetzt, wir hatten heute einen großen Sitzungstag in unseren Werken, und habe mich so gefreut und habe gedacht, geht eigentlich weiter an das, was ich am Sonntag versucht in der Predigt zu sagen. Andere Menschen nehmen von uns aus Evangelium nicht ab, wenn wir sie belehren. Niemand will belehrt sein. Wenn jemand sagt, du verstehst nicht, ich sage das, wie es ist, nimmt es niemand ab. Das ist uns irgendwie so eingepropft, dass wir nicht lernen wollen. Ich bin doch selber gescheit und so. Dass man mal einen anderen sagt, kannst du mir helfen, ist ja ganz selten. Der Mensch ist so stolz in seinem Wissen. Und deshalb hat Gott auch ganz große Mühe, uns etwas zu erklären. Und das kann man eigentlich erst in der Lebensführung erkennen. Und jetzt ist meine Entdeckung gewesen, für mich völlig neu. Gott will uns durch alle Erlebnisse, wie er uns führt, irgendetwas sagen. Und wir müssen bloß sagen, lieber Gott, warum hast du mir so schwierige Menschen in den Weg gestellt? Aha, du hast sicher irgendeine Absicht damit. Du nimmst sie nicht weg und du änderst sie nicht. Oder warum habe ich so viel Krankheitsnöte durchzumachen? Sicher hast du eine Absicht damit. Wenn sie doch beten, Herr, ich will mich ganz von dir führen lassen und ich möchte nicht, dass der Teufel noch irgendwelche Macht in meinem Leben, dürfen sie doch beten, Herr, so nimm denn meine Hände und führe mich. Aber in ihrem Leben bleiben viele Schwierigkeiten. Und das sind pädagogische Absichten, durch die Gott ihnen etwas sagt. Also, sie können auf der einen Seite erleben, Gott macht das Wunder, wie bei der Familie Wallner. Unglaublich. Für sie Phänomen, also Sie wissen nicht, was das war. Anruf und binnen weniger Stunden Koffer packen und ausreisen. Wir stehen in Deutschland. Dieser Tag bleibt uns unvergesslich. Der Tag unserer großen Freiheit bis heute. Das große Geschenk. Gottes Führung. Aber es gibt Führung, wo uns Gott sehr viel schwere Wege führt. Und das gehört auch dazu, weil er uns zu einer Erkenntnis führen will. Und die Josef-Geschichte dauert so lang, weil die Brüder ganz lang brauchen, bis die kapieren. Und das brauchen wir nämlich auch, ein Leben lang. Bis wir merken, ach so, ich habe was Falsches gemeint. Man kann sich ja gegen Gottes Führung auflehnen und dann protestieren und sagen, Gott, warum machst du das so schwer bei mir? Die Brüder haben ja auch nicht verstanden, warum läuft das denn so? Warum ist denn der Mann so böse? Dann haben sie zuerst gesagt, vergessen wir es einfach. Aber sie müssen sich damit auseinandersetzen. Gott lässt sie nicht los. Er führt sie wie an einer Leine und jetzt müssen sie wieder runter. Die Hungersnot treibt sie. Es ist der Hund Gottes wie in der Schäferherde, da, wo er sie wieder runtertreibt und sie müssen dort wieder diesem gestrengen Herrn gegenübertreten. Und über dem Ganzen macht es Gott so wunderbar, mit einer ganz feinen Art, bis auf einmal sie wach werden. Und wenn Sie jetzt Ihr Leben verfolgen, müssen Sie sagen, erst durch meine Lebensführung bin ich in der Erkenntnis Gottes wirklich weitergekommen. Wenn man es wach verfolgt, wenn man sich nicht auflehnt gegen seine Lebensführung, sondern man sie akzeptiert und sagt, Herr, ich bin bereit zu fragen, was ist der Sinn bei dir? Du hast sichere Absicht. Also nochmal, man nimmt eigentlich sehr wenig theoretisch an und deshalb ist so wichtig, dass wir unsere Lebensführung verstehen und deshalb auch immer wieder die Sache, Sie dürfen auch in der Seelsorge fragen, warum lässt es Gott mit mir geschehen? Sie wissen, dass wir ja gerade in letzter Zeit einige Familien gehabt haben in der Gemeinde, wo kleine Kinder gestorben sind, ganz plötzlich und ohne Grund. Und da gibt es eigentlich gar kein menschliches Ja. Und trotzdem wieder, wenn das für uns überraschend ist, wenn Menschen sagen, aber Ich habe Gott ganz neu gefunden über dem. Was Wunderbares. Nicht, dass damit das Schwere weggenommen wird, aber Gott hat irgendein Ziel vor und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht versündigen, nicht gegen Gott lästern, sondern Gott geht weiter in seiner Führung. Es gibt beides Führung, das Wunder, wie bei den Rumänen, das Wunder, dass der Herr uns einen langen, dunklen Weg führt. Wir haben vorhin das Lied gesungen, ich habe einen herrlichen König. Und da singt man das so schmetternd runter, ich stelle zur Verfügung mich gerne dem König, der königlich liebt. Stellen Sie sich wirklich so zur Verfügung. Und Sie müssen wissen, jeder Abschnitt Ihres Lebens ist voller wunderbarer Wirkungen Gottes. Es gibt bei unserem Herrn gar keine Zeit geringer Dinge. Es ist alles ganz gefüllt. Er will Großes durch Sie, auch wenn Sie körperlich geschwächt sind, auch wenn es etwa die Zeit des Alters ist, wo sie müde werden. Der Herr will Großes. Es gibt bis, solange sie leben, ist der Herr mächtig am Wirken. Sie müssen nur aufpassen, dass sie sich in seine Hand geben. Und dass sie sich nicht auflehnen und dass sie auch nichts festhalten. Aber das hat mir der Herr weggenommen. Ja, der Herr streckt uns viel aus der Hand, aber er braucht das alles nicht, wenn er uns segnet. Und deshalb gehen wir jetzt mal entlang, um die Führung Gottes richtig zu verstehen. Ich habe hier mir aufgeschrieben, Gottes Führung ist immer Seelsorge. Und ganz besonders in den Fällen, wo uns das Wunder nicht schenkt. Sie wissen, dass heute viele Gruppen ganz stark die Wunder betonen. Und was mich immer wieder wundert, ist, ja, natürlich, ich denke, Sie werden jeden Tag viel Wunder erleben. Und hoffe ich, denn Gott tut machtvolle Wunder, die nicht zu begreifen sind. Wunder über Wunder. Das erleben wir mit Dingen, die wir rational mit dem Kopf nicht mehr verstehen. Aber wir wissen, Gott hat noch viel mehr vor in der Seelsorge, uns im Glauben wachsen zu lassen. Es geht ihm eben nicht bloß um den wiedergefundenen Schlüssel oder um den geheilten Leib. Es geht ihm ganz darum, dass ich ihn ganz neu erkenne und in einem ganz festen Vertrauen mit ihm lebe. Um den Glauben geht es ihm. Warum macht Gott denn so eine Erziehung mit seinen Leuten durch? Damit wir brauchbar werden für ihn. Wir werden nur dadurch brauchbar, dass wir dieses alles mit uns geschehen lassen. Und darum ist es nötig, genau hinzuhören, in der Zeit der Stille zu fragen, was will Gott mit mir? Es gibt in unserem Leben viele Zeiten, wo wir das nicht verstehen. Die Brüder sind noch nicht so weit, wo sie fragen, was hat das alles für seinen Sinn. Sie leben irgendwo noch und sagen, uns geschieht Unrecht. Und erst am Ende sind sie beschämt und begreifen, wenn der Josef dann sagt, Gott hat es gut gemacht. Sagen, ja, das ist wahr. Das ist das Geheimnis, dass in der Josefsgeschichte Gott dauernd da war. Aber die Herzensänderung ist das größte Wunder. Allergrößte Wunder, wenn harte Männer, so harte Männer, die ihren Bruder verkaufen, in ihrem Herzen so weich werden, dass sie Gottes Führungen verstehen und preisen. Was uns zuerst eigentlich bestürzt in dem Kapitel ist, dass sie den Simeon völlig vergessen. Also, es ist in dem Herzen der Brüder noch nicht viel passiert. Eigentlich hätten sie ja sagen müssen, Vater, wir müssen runter. Und wenn wir bloß den Simeon rauslösen. Wo ist die Bruderliebe? In der Bibel ist die Bruderliebe so hoch gesetzt und gestellt, dass man sagt, irgendwo müsste es doch kommen. Nachher treten sie für den Bruder ein. Und der Judah fängt schon an, für seinen Bruder zu bürgen. Und es wird immer wunderbarer, wie die Bruderliebe wächst. Es ist was ganz, ganz Großes, wenn die Bibel von der Bruderliebe spricht. Das ist nicht bloß die Liebe zum fleischlichen Bruder oder zur Schwester, sondern es ist auch später dann die Liebe derer, die zum Volke Gottes gehören, das ganz wunderbares das Eintreten füreinander. Und ich möchte auch all denen danken, die das immer wieder die spüren lassen, die in fernen Ländern leben und die keine Heimat haben und so weiter. Das so, Liebe ist so was Schönes, auch wenn sie mal Gastfreundschaft geben, da herrscht in unseren Köpfen so viel, als ob sie zuerst die Wohnung aufräumen müssen und das ideale Gastzimmer haben müssen. Die Liebe, einen Menschen spüren zu lassen, ich lade dich an meinen Tisch ein, obwohl es nichts Besonderes gibt, aber du bist mein Freund, ist für viele viele Menschen was ganz, ganz Großes. Bruderliebe ist in der Bibel immer ganz hoch genannt. Und das ist noch nicht geschehen, sondern sie sorgen sich bloß um ihren Leib. Ganz materiell. Erst als ihnen dreckig geht und als sie nichts mehr zu nagen, zu beißen haben, sagen sie, dann gehen wir halt wieder runter. Umgekehrt sehen wir den Jakob als einen Menschen, der seine Kinder behält, seinen Benjamin. Es war ja auch nicht recht, dass er einen Lieblingssohn hat. Das ist dann der Bibel völlig klar. Es wird in der Bibel bloß nicht alles so mit Gut und Böse verurteilt, wie mir so gern mal. Das ist böse und das ist gut und so Schubkästle und so. Aber man sieht einfach Menschen in ihrer Begrenzung. Beim Jakob ist deshalb besonders schlimm, weil er ja bei seinen Eltern so diese furchtbare Erziehung erlebt hat, dass die auch ihre Muttersöhnchen und Vatersöhnchen gehabt haben und so. Und er muss doch irgendwo den Benjamin einmal freigeben. Was ist unser Glaube, wenn wir Gott nicht blind vertrauen können? Und ich sage das jetzt so munter. Aber als neulich die Frau Munsinger da oben stand, also da kann ich kaum mehr. Was jetzt vom Menschen ist, wenn man sagt, theoretisch habe ich die Situation lange bewältigt. Aber wenn du drin stehst, da ist so finster, siehst du nicht mehr hinaus. Und es ist ein Wunder, wenn dir Jesus wieder das Licht gibt. Was ihnen zum Trost, der Herr hat versprochen, dass er zu uns redet in der Dunkelheit. Ich verstehe den Jakob, dass er den Sohn nicht herlassen will. Deshalb argumentiert er auch so blöde. Warum habt ihr es denn dem Herrn gesagt, als ob das eine Lösung wäre? Es ist so, er muss den Sohn rausrücken. Und Gott ist in der Seelsorge am Jakob. Und da wissen Sie, wenn Gott in Ihrem Leben mal anfängt, bei Ihnen, Sie in die Seelsorge zu nehmen, dann bitte suchen Sie das Gespräch. Rufen Sie an, dann setzen wir uns zusammen. Was ist da bloß mit mir los? Warum muss ich da durch? Ich halte das nicht für eine sehr große Form der Gläubigkeit, wenn man mit Gott Lästersprüche loslässt. Sondern wenn Gläubige einfach sagen, helfen Sie mir. Und das ist so was Großes, wenn der andere kommt und sagt, der Herr ist treu und er lässt dich nicht los. Und gerade in solchen dunklen Perioden, wo der Jakob durch muss, wo die Brüder durch müssen. Und sie haben Angst, noch einmal diesem reichen, großen, mächtigen Herrn in Ägypten entgegenzutreten. Wenn Sie heute die liberalen Theologen über solche Bibelgeschichten reden hören, werden Sie merken, sie kommen nie in die Geheimnisse hin, weil sie das nicht verstehen, dass die Bibelgeschichten keine alten Erzählungen sind. Da reden sie, dass sie alles naiv und... Nein, das sind ganz originale, echte Lebenszeugnisse, so wie Sie es in Ihrem Leben erfahren. Und wenn Sie nicht den wirkenden Gott dahinter sehen, bleiben Sie blind für all das, was da steht. Und ich sehe bei dem Juda jetzt schon das erste Aufbrechen einer inneren Wandlung seines Herzens. Der sagt, Vater, mein ganzes Leben will ich für diese Sache gerade stehen. Und so blöd und unsinnig das ist, was er sagt, ist es doch der verzweifelte Versuch. So wie ein Kind der Mutter sagt, irgendwas auch. Aber es ist echt gemeint. Es ist wirklich so treu und so lieb. So wie man manchmal in der ganzen Hilflosigkeit etwas bringt. Das Allerschönste ist erst, wenn man dann sagen kann, es kann mir nichts geschehen, als was Gott hat ersehen. Oder denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Gott wird das irgendwie hinausführen. Denn das ist im Grunde das Ende der Josefs Geschichte. Aber so weit sind die alle noch nicht. Und dann ist der Jakob, der hier immer Israel genannt wird, ein toller Mann, ein kluger Mann. Der Bibel ist immer schön, wenn man auch weltliche, menschliche Klugheit hat. Er sagt, ihr müsst den Mann besänftigen. Gell? Kann man immer lernen. Wir Schwaben sind auch so ungeschickt, wir verprellen uns vielleicht durch unsere ungeschickte Art. Er sagt, ihr müsst ihm was mitbringen, was ihn besänftigt. Zweitens sagt er, ihr müsst jetzt was gleich am Anfang sagen, was euch aus dem Verdacht des Unrechts wegnimmt. Vorbereitet, ganz ordentlich, das Geld legt extra drauf, damit gar kein böser Schein auf euch liegt. Auch wichtig. Lebt so, dass er gar keinen bösen Schein bekommt. Und dann sagt er noch das Allerschönste. Da steckt mir das Herz. Der El Shaddai ist mit euch. Ich habe immer gesagt, das ist in dem ersten Mosebuch im Grunde immer der Schlüssel. Aber auch nachher bei Mose, zweiten Mose, der El Shaddai, der allmächtige Gott. Das heißt ja nicht der allmächtige Gott wie bei uns. sondern der Gott, der Genügen schafft. Der, im Neuen Testament ist genau das, der Gott, dessen Kraft in den Schwachen mächtig ist, der sei mit euch. Dieses Wort El Shaddai hat man nie mehr richtig übersetzen können. Ich habe mal irgendeine Adventspredigt drüber gehalten, glaube über die Verheißung in 1. Mose 49, wie der sterbende Jakob sie mal aufrecht in seine Kinder segnet und auf den Gott schaut, der den Geringen segnet. Beim Abraham war es ganz toll, wie er dort in die Stille kam. Ich kann immer und der Herr kann. Und dann haben wir es gehabt, wenn Sie es noch wissen. War so schön, in Bad Hu hat so ein großes Bibelseminar, da haben sie mich immer Morgenandacht gebeten. Das ist immer so geschwind im Moment, was macht man in der Morgenandacht? Und da habe ich bloß die Geschichte erzählt vom Mose, wie er den El Shaddai fand. 2. Mose 6. Das haben wir hier in der Bibelstunde gehabt. Dann habe ich sie mich gleich für eine ganze Woche für ihre Festkonferenz eingeladen. Ich habe es natürlich abgesagt, weil ich will ja bei Ihnen bleiben. Aber es war so schön, dass es bei den Studenten verstanden wurde. Viele hundert von den indonesischen Studenten, dass ich sage, der Mose war gerufen. Zuerst hat ihn Gott gerufen am Sinai. Dann hat er die Schuhe ausgezogen und gesagt, Herr, ich kann nicht. Und dann schließlich hat ihn Gott starr gemacht. Und dann ist er hingegangen zum Pharao, hat seinen ganzen Mut zusammengenommen und dann war es eine Riesenpleite. Seine eigenen Brüder sind gekommen und sagen, mach's nie mehr. Es wird bloß schlimmer, was du machst. Und in diesem Augenblick hat er gesagt, Herr, ich hab's doch gewusst. Und da begegnet ihm der El Shaddai und sagt, ich. Verstehen Sie? Wo Sie nicht mehr Mut haben. Wo selbst der ganze Glaubensmut des Mose, der ganz mühsam aufgebaut war, so hat er gesagt, ihr habt doch einen Sprachfehler. Und dann hat er gesagt, ihr habt keinen Mut. Und dann hat er gesagt, der Aaron geht doch mit dir und so. Und dann kurz auf. Und dann gibt es noch eine Pleite. Das ist immer Wissen. Der Weg des Glaubenden ist ein schwieriger Weg. Aber am Ende stehen sie bloß noch vor dem Wunder und sagt, nur Gott allein war's. Niemand sonst. Wir haben ja unsere tolle Fahrt gehabt über so verschiedene Städten des Reiches Gottes gefüllt. Eindrücklich mit herrlichem Wetter. Wo hat es denn sowas schon gegeben? Ich denke jetzt immer dran, wir haben am 17. Juni gehabt bei einer Jugendmissionskonferenz in Ludwigsburg. Da haben wir so gefroren, dass man heute Handschuhe anziehen wollte. Freue sich an den Sommertag, die wir gehabt haben. 17. Juni. Wäre gestern gewesen. Das ist ein extrem herrlicher Juni. Und das war auf unserer Fahrt sehr schön. Aber was uns beeindruckt hatte, war, wenn man die Reformationsgeschichte wieder überschaut, es war doch wirklich so, die Sache Gottes war immer völlig verloren. So wie man heute sagt, das Reich Gottes ist aus, auf die Kirche gäbe keine 5 Pfennig mehr, das Evangelium ist verraten, das Volk ist gottlos. Und dann kam der Herr, der El Shaddai, der Gott der Genügen schafft, der überwältigend im menschlichen Versagen wirkt. Und das ist in ihrem Leben genauso. Das ist ein solches Entdecken, sagt, als wir ganz am Ende waren und nimmer weiter wussten, dann habe ich Gottes Hilfe erlebt. Ist eigentlich überraschend bei den meisten Gottesbegegnungen, dass es nach demselben Muster geht. Und das sagt der Jakob schon aus der Erfahrung seines Vaters Abraham. Der allmächtige Gott, der alle Macht hat in meiner menschlichen Schwachheit, der sei mit euch, der gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann. Und es ist doch gewaltig, so sind sie hinuntergezogen. Aber sie müssen es auch noch selber erleben. Man predigt das ja vielleicht mal anderen, aber bis er es mal entdeckt hat und sagt, es ist wirklich so. Und so kommen sie dorthin. Und es ist toll, dass in diesem Augenblick der Jakob so weit ist, dass er seinen Benjamin hergibt. Hätte sie es übers Herz gebracht? Nachdem seine Rahel gestorben war, war der Benjamin die letzte Verbindung zu dieser Rahel. Und da sieht man, der hat ja nur so viele andere Frauen gehabt, dass er uns anstößig ist, der Jakob. Aber die Liebe zu Rahel war eben nicht zu ersetzen. Und er gibt diesen Benjamin, den heißgeliebten, gibt er frei. Und lässt sie ziehen. Und er bleibt zurück als einer, der selber es nicht fassen kann, dass Gott ihn beschämt. Und dass Gott nicht von ihm das Opfer will. Wissen Sie, dass Gott von Ihnen nie ein Opfer will? Wir hatten heute die Honeckers kurz in unserer Sitzung drin, die sind jetzt 9 Jahre da. Wie? Ja, draußen 9 Jahre in dem Einsatz in Afrika. war er schon krebskrank, wie er rausging und so weiter. Ist jetzt 75. Geburtstag gehabt und hat vor unserem Komitee gesagt, ich muss heute sagen, mir geht's gesundheitlich besser als vor 9 Jahren. Ich fühle mich heute kräftiger als damals, so hat uns der Herr beschenkt im Dienst. Und ich glaube es wirklich nochmal. Also es waren Opfer, die Enkelkinder so lange wegzulassen und oft über 2 Jahre sind nicht so sehr, kann ich mir vorstellen, was es für Opfer sind. Aber nochmal, der Herr will von Ihnen nie ein Opfer. Der Herr wird Sie immer beschenken. Das werden Sie merken, wo Sie dem Herrn etwas geben. Weil Gott Sie nicht arm macht, sondern reich. Er will Ihren Glauben und wird merken und er wird Sie überschütten mit Gutem, wo Sie ihm vertrauen. Das ist im Dienst, wo Sie auch ein Opfer bringen und sagen, ich kümmere mich um jemanden. Sie werden gesegnet durch alle Formen des Dienstes. Ist doch keine Last, wenn wir den Herrn verkündigen, wenn wir uns um andere, ist doch immer ein Gewinn. Von jedem Krankenbesuch geht man beglückt nach Hause, wenn es für den Herrn getan ist. Und es ist jede Gastfreundschaft, die Sie üben, Sie werden beschenkt sein, das war so arg nett. Vorher denken wir immer zum Unglauben, das ist ein Opfer, es ist nie ein Opfer. Und dann gehen Sie dorthin und kommen in dieses Haus und da wird das Essen gerichtet und werden hineingeführt. Sehen Sie, so kann Gott auch führen. Wir haben jetzt verschiedene Führungen. Er kann uns in die Angst führen. Gott hat so eine Art Therapie zu uns zu machen. Also ich merke in meinem Dienst, und gerade am Sonntag ist passiert, dass ich durch jemanden draufgestoßen wurde, wie ich furchtbar versagt habe bei einem Kranken, den ich nicht besucht habe. Ich war fast schwermütig am Sonntag. Und das ist so toll, Gott weiß wieder, wann er uns dämpfen muss. Und wo er uns wieder zeigt, guck mal, du machst ja alles falsch. Und du vergisst das Naheliegendste. Und es wird Ihnen auch im Leben so gehen, weil wir es nötig haben, weil wir das immer wieder brauchen, diese Art Gottes. Wir können nicht immer ertragen, vom Triumph zu leben, aber dann hat Gott wieder eine Art, dass er uns manchmal erhöht, wo wir es gar nicht verdient haben. Und es ist gut, wenn wir den Augenblick nicht stolz werden, sondern wissen, es ist lauter Gnade. So wie die da plötzlich reingeführt werden, sie erschrecken, sagen, ist das eine Verwechslung oder was ist denn los? Und dann meinen sie sicher, jetzt kommt irgendwas und sagen gleich dem Verwalter, Entschuldigung, Wir haben das Geld sofort und so weiter. Der will aber gar nichts davon wissen. Und er sagt ihnen, seid guten Muts, fürchtet euch nicht. Euer Gott und eures Vaters Gott hat euch einen Schatz gegeben, eure Säcke. Er sagt genau, nicht von den Göttern Ägyptens reden, nicht von dem Sonnengott und was dort angebetet wird, sondern euer Gott. Und wieder werden sie draufgestoßen. In eurem Leben gibt es eine Segensspur. Und so wird es in Ihrem Leben sein. Sie dürfen ganz fröhlich wissen, durch Jesus sind wir Gesegnete. Und es ist keine dunkle Macht mehr da. Wissen Sie das? Wo Sie sich Jesus ausliefern, wird Ihr Leben gesegnet sein, auch wenn er Sie durch manche Bedrängnisse und Nöte führt. Und dann merken Sie auf einmal, er schenkt uns wunderbare Zeiten. Wir haben ja immer wieder dann so sorgend in die Zukunft geblickt und können nachher nur noch staunen, wie er es gemacht hat. Und nun kommt Josef und sie waschen ihre Füße und es kommt zu dieser Begegnung und wie der Josef den Benjamin sieht, auch wunderbar, die menschliche Regung, wie er von seinen Gefühlen überwältigt wird, was Bruderliebe wirklich ist, wie er ihm das zuspricht, Gott sei dir gnädig, mein Sohn, und wie er dann wieder zurückkommt in den Raum, wie sie dann essen. Und das bei dem Essen ist ganz wichtig, die Ägypter essen nicht mit den Beduinen zusammen. Aber doch Josef lässt von seiner Speise den Brüdern geben. Die können ja nichts machen, da wundern sie sich. Die Ägypter essen doch nicht und wir essen das Gleiche. Sie sitzen aber separat und wie er die Familienmitglieder so setzt, es ist nur vor der nächsten Prüfung. Deshalb will ich hier gar nicht lang verweilen. Kapitel 4 für den nächsten Dienstag machen wir weiter. Die Ängstigung der Brüder. Jetzt kommen sie in einer ganz furchtbaren Weise, werden sie noch einmal in die Mangel genommen, ob sie wirklich für ihren Bruder einstehen. Das will Gott wissen. Und sie können bloß froh sein, wenn Gott von ihnen keine harten Proben verlangt. Aber manchmal ist es schon so, wenn Gott wirklich wissen will, ob wir ihm die Ehre geben. Ich traue den Worten des Königs, wie wir da gesungen haben. Trauen Sie wirklich ihm? Ich habe mir eher noch einen Satz unten hingeschrieben, über die können wir noch mit 10 Minuten reden, aber ich will es nicht tun. Erst über der Sünde unseres Lebens lernen wir Gott kennen. Verstehen Sie? Aber deine Brüder das Problem, über deine viele, viele Missstände, können sie erst ganz langsam lernen. Es ist so wichtig, dass man immer in allem fragt, Herr, was willst du mit mir? Man kann sich sonst in der Welt erregen, so wie sich der David nachher erregt hat. Das ist ja unerhört, wenn es so einen Mann gibt, der da das Schaf von dem armen Mann aus dem Schoß reißt und so. Und der Nathan sagt, du bist doch der Kerl gewesen. Also immer gut, wenn sie ihr Leben einfach auf sich selber prüfen. Herr, was sagt es für mich? Wir hatten ja ein volles Programm auf unserer Reise und da war es dann auch eine Überlegung, ob wir in Weimar, wo wir an dem Tag verschieden so ein Programm hatten, auch wirklich noch nach Buchenwald hochfahren sollten. Aber ich finde immer wieder, ist auch wichtig, nicht, das ist für mich immer nicht eine Anklage gegen irgendjemanden, sondern Herr, das ist doch mein Menschenherz. Aus einem solchen Menschenherz bin doch auch ich. Können Sie sich so leicht da trennen? Wo ist immer das Geschehen, wenn man sowas sieht, wenn man in der Zeitung was hört? Wenn man da liest, irgendwelche Kriminalfälle, ist doch mein Menschenleben. Was wird mal bei mir am jüngsten Tag ausgepackt, wenn ich es nicht vor dem Herrn bereinigt habe? Und das ist so schön, die Josefsgeschichte erzählt uns, wie Gott Menschen seelsorgerlich nachgeht und ihr Leben heilen will. Und ich denke, wenn wir die Bibel anschauen, ist das, was Josef tut, letztlich nur ein prophetischer Hinweis auf das, was im Angesicht Jesu geht. Jesus kommt und kann uns manchmal sehr tief auch demütigen. Jesus kann auch zerschlagen, Jesus kann uns auch ängstigen. Er kann uns auch erschrecken, er kann uns wieder herrlichen Frieden geben. Wir haben es nötig, dass er uns zurechtweist. Und ich denke, wir müssen es immer wieder merken, dass das eine Seelsorge ist, die wir nötig haben und eine Heilung unseres Wesens. Und das ist wunderschön, wenn Sie noch Menschen sind, die sich ändern können. Aber bis ins hohe Alter hinein, dass Sie sagen, ich darf immer weiter mich verändern lassen von diesem Herrn. Und das spürt man auch, wenn Menschen diese Offenheit haben, sagen, ich möchte noch lernen. Und ich bin noch nicht am Ende, ich habe es noch nicht ergriffen, ich bin aber unterwegs und möchte immer mehr entdecken von dem Herrn, der in meinem Leben die Spur führt. Darum gar kein Zweifel, dass er sie führt. Er führt sie ganz konkret, jeden Einzelnen. Und es ist ein Segensleben, in dem er sie erhöhen will. Und er will viel aus ihrem Leben machen. Er will sie zubereiten als einen Teilhaber der Ewigkeit, als einen, der berufen ist, mit ihm in der Ewigkeit zu herrschen. Und da hat er viel, viel vor. Und das ist eigentlich wichtig. Wir haben heute immer so ein bisschen unsere Verkündigung verkürzt auf Evangelisation. Glaubst du, dass es einen Gott gibt und so? Das ist ja erst der Anfang. Aber es geht ja noch weiter, dass ich mich jetzt auch zubereiten lasse und ein brauchbares Werkzeug für meinen Herrn werde. Ich will auch in meinem Leben, in meinem ganzen Denken, in meinem Fühlen immer mehr Ebenbild Gottes werden. Von ihm verändert, erneuert und auch ja, bereichert zu werden.